Selbstverwirklichung ist ein Modewort geworden und es klingt verführerisch. Das Selbst wirklich werden zu lassen, alle Möglichkeiten und Talente voll auszuschöpfen. Simone ist fest davon überzeugt, dass ihr genau das gelungen ist. Und sie wurde nicht müde, mir zu schildern, wie viel Anerkennung sie von Kollegen und Freunden dafür bekommt. Das war der Moment, der mich hellhörig machte. Denn sicher ist, der Gradmesser für die Selbstverwirklichung ist die Bestätigung von außen. Selbstbestätigung ist das Bild, das die anderen uns zurückwerfen. Komplimente, Lob, Respekt und Neid. Denn auch Neid, so Simone, muss man sich heute hart erkämpfen. Mir persönlich erging es viele Jahre lang ähnlich, wie eng und wie unheilvoll Selbstverwirklichung und Selbstbestätigung miteinander verknüpft sind, wurde mir aber erst allmählich klar. Denn zunächst war genau das die Struktur, die mich zum Erfolg führte. Es war das Muster, das mich dazu anspornte, extrem viel zu leisten. Erst als es beinahe zu spät war, musste ich erkennen, dass diese Verquickung von Selbstverwirklichung und Selbstbestätigung eine Gefahr bedeutet. Vergessen wird dabei nämlich eines: Ist dieses gehätschelte Selbst wirklich das eigentliche, das innere Ich? Lob und Anerkennung haben mich meine ganze Kindheit lang begleitet und ohne es zu durchschauen, entstand allmählich eine Abhängigkeit davon. Das Evchen kann so toll Gedichte aufsagen, sagte man über mich als Sechsjährige. Bestimmt wird sie später mal hervorragend vorlesen können. Und das Evchen begriff seine Lektion. Es konnte gar nicht genug bekommen vom Lob, lernte immer mehr Gedichte, sang Lieder vor, sonnte sich in der Anerkennung. Es ist sogar gut möglich, dass ich Lob mit Liebe verwechselte. Auf jeden Fall aber war damit mein Weg vorgezeichnet. Etwas zu leisten, um geliebt zu werden. Mir Dinge anzueignen, die mir Bestätigung einbrachten. Aus den ersten spielerischen Anfängen und dem Stolz, etwas zu können, entwickelte sich eine wahre Anerkennungssucht. Befriedigt wurde sie durch immer intensivere, immer konzentriertere Arbeit und durch eine zunehmende Anpassung an die Erwartungen von außen. Ein Ringen, das mich bis an den Rand der Selbstaufgabe brachte. Es war ein langer Prozess, dieses Muster zu durchschauen. Erst als das Lob einmal ausblieb, wurde mir schockartig klar, welche Strategie ich unbewusst verfolgt hatte. Das Evchen hatte einmal nicht erfüllt, was andere von ihm erwartet hatten, und schon kippte das Bild. Vorher schien die Welt völlig in Ordnung zu sein. Viele Jahre lang hatte mich eine Woge der Bestätigung und Bewunderung durch mein Leben getragen. Je größer allerdings der öffentliche Erfolg wurde, desto weniger wagte man, Kritik an mir zu üben. Wenn es doch einmal geschah, stieg Ablehnung in mir hoch. Doch die Sorte von Menschen, die anderen keine Kritik an der eigenen Person zubilligen, war mir immer unheimlich gewesen. Selbst nun dazu zu gehören, war mir deshalb überhaupt nicht recht. Erst allmählich setzte ein Selbstbeobachtungsprozess ein und es kam die Frage auf: Schaffe ich es, negative Urteile auszuhalten, ohne mich selbst zu entwerten? Ist mein Selbst, mein inneres Ich, vielleicht doch etwas anderes als der schmeichelnde Spiegel, den mir andere permanent vorhalten? Existiert tief in mir eine innere Persönlichkeit, die auch dann noch wertvoll und liebenswert sein kann, wenn nichts Lobenswertes geleistet wird? Erst in diesem Augenblick wurde mir bewusst, dass es möglicherweise Bereiche meines Selbst gab, die nicht durch Bestätigung existieren, sondern eigenständig funktionieren und die ich sträflich vernachlässigt hatte. So begab ich mich auf die Suche nach meinem inneren Selbst. Ich wurde sensibel dafür, wie Menschen mir begegneten. Mochten sie mich oder meine Arbeit? Schätzten sie mich oder meinen Erfolg? Als Simone von meinen Krisen und Zweifeln hörte, wurde sie erst nachdenklich, dann wütend. Das innere Selbst, fragte sie. Das habe ich nach außen gekehrt, basta. Daraufhin wollte ich von ihr wissen, was dieses Selbst für sie bedeutet, das sie verwirklichen wollte. und ob Simone nicht letztlich einen Ich-Kult pflegte. War es etwa eine Religion des Selbst? Huldigte sie ihrem Ego gleich einem Gott? Niemals würde sie mit ihrem Freund eine Wohnung teilen, hatte sie mir vehement erklärt. Vermutlich, überlegte ich im Nachhinein, weil sie ahnt, dass sie dann mitunter mehr geben könnte, als sie bekommt. Und das wäre fatal für ihr Ich. Das Wir klingt für sie wie eine Bedrohung. Das kostbare Ich muss beschützt, verwöhnt und gepflegt werden. Und wehe, jemand kommt ihr in die Quere und versucht, sie mit Bitten oder Forderungen zu bedrängen. Deswegen geht Simone auch keine engeren Bindungen ein. Nähe bedeutet für sie, dass möglicherweise Grenzen überschritten werden, dass von ihr etwas erwartet oder verlangt wird, was sie nicht preisgeben möchte. Anteilnahme, Unterstützung, Hilfe zum Beispiel. Dazu passt, dass sie auch bei Freundschaften darauf achtet, niemals mehr zu gewähren, als sie erhält. Im Grunde braucht sie keine Freunde. Ihre Devise lautet: Selbst ist die Frau. Unabhängigkeit ist deshalb neben der Selbstverwirklichung ihre zweite Leitidee. Ihre Bekanntschaften hält sie bewusst oberflächlich und unverbindlich. Man teilt Interessen, geht zusammen zum Sport oder ins Kino. Auch hier würde ihr eine größere Nähe zu viel sein. Sie berichtete, dass eine Bekannte angefragt hätte, ob sie, Simone, ihr beim Umzug behilflich sein könnte. Nein, dazu sah sie keine Veranlassung. Schließlich, das sagte sie mir, wird sie in den nächsten Jahren in ihrer Traumwohnung bleiben. Eine Gegenleistung käme so schnell nicht in Betracht. Wozu dann die Mühe? Allerdings erschloss sich im Laufe des Gesprächs auch eine andere Simone. Manchmal habe sie Sehnsucht, gab sie zu. Doch sie wüsste nicht so recht, wonach. Konkrete Lebensziele würden ihr nicht vorschweben. Eine Idee, was sie außer ihrer eigenen Person hegen und pflegen möchte, auch nicht. Einen Mann? Lieber nicht. Kinder? Auf keinen Fall. Simone möchte keine Verantwortung übernehmen. Das wäre ihr unheimlich. Manchmal denkt sie über einen Kater nach. Viele Singles haben bezeichnenderweise Katzen vielmehr ein, weil die so unabhängig sind, wie ihre Besitzer gern sein wollen. Katzen lassen sich eine Weile streicheln und wenn sie genug haben, stolzieren sie einfach davon. Aber selbst ein solches Tier mache Dreck, Arbeit und koste Geld, gab Simone zu bedenken. Das lohne sich nicht für die paar Schmuseminuten. Ich brauche meine Ruhe. Neulich pflanzte sie in der Dunkelheit ein paar Ziersträucher an der Grenze zum Nachbargrundstück ein. Es störte sie, dass die Kinder aus dem Nebenhaus dort gegen Abend lautstark Fußball spielten, erzählte sie entnervt. Als ich entsetzt reagierte, verteidigte sie sich mit der Erklärung, dass sie nun mal ein Recht auf einen erholsamen und daher geräuscharmen Feierabend habe. Alle kennen wir solche Simones. Es werden immer mehr. In jedem von uns steckt vielleicht ein bisschen von ihr. Sie verkörpert das Lebensmodell von Frauen, die verinnerlichten, was ein paar Jahrzehnte Frauenbewegung uns vermittelt haben. Setz deine Interessen durch, verwirkliche dein Selbst, tue das ohne Rücksicht auf diejenigen, die dich dabei stören könnten oder sich sogar an dich binden wollen. Aus der Idee der Selbstverwirklichung, die einmal etwas Befreiendes gehabt haben mag, ist längst eine Waffe geworden. Denn für viele Frauen bedeutet sie: Verwirkliche dich trotz anderer Menschen. Entwickle dich gegen den Widerstand derer, die dich als Frau sehen. Und ohne dass wir es bemerkt haben, meinen wir immer häufiger Egoismus, wenn wir von Selbstverwirklichung sprechen. Liebe, Aufopferung, Mitgefühl, Gemeinschaftssinn. All das ist damit nicht gemeint. Wir alle kennen das, was der Feminismus propagierte. Schwestern, wehrt euch! Die Feinde lauern überall! Nie waren Frauen bislang frei! Löst euch von allem, was bisher war! Wo solche Ängste herrschen, ist die Aggression nicht weit. Die Frau als Einzelkämpferin gegen eine hinderliche Umwelt, so meine Beobachtung, ist weder entspannt noch friedfertig. Überall wittert sie Ungerechtigkeiten, überall wacht sie peinlich genau darüber, dass sie bloß nicht zu wenig bekommt vom großen Kuchen. Dadurch nehmen Frauen eine Haltung an, die sie zu Zicken macht, zu Dragonern, oft auch zu Nervensägen. Diese Frauen zeichnen sich dadurch aus, dass sie bei einer Bestellung im Restaurant mindestens 5 Extrawünsche haben. Sie sind es, die den Umfang ihres Büros mit dem Lineal nachmessen, damit sie auch ja keinen kleineren Raum bekommen als der männliche Kollege, die Autos zerkratzen, wenn sie einen Mann auf einem Frauenparkplatz entdecken oder laut hupen, wenn ihnen das andere Geschlecht versehentlich die Vorfahrt nahm. Und ebenso wähnen sie sich im Recht, wenn sie die Nachbarskinder daran hindern, fröhlich Fußball zu spielen. Wer dauernd seine Wünsche und Bedürfnisse einklagt, kann weder großzügig noch gelassen sein. Die aufgestellte Kalkulation von Geben und Nehmen kann zwar eine Weile ganz gut funktionieren, doch was ist, wenn dieses System zusammenbricht, weil wir plötzlich nicht mehr geben können? Sollten wir zum Beispiel krank werden, können wir dann Hilfe annehmen, ohne unsere Würde zu verlieren? Ist es möglich, dass wir dann Dankbarkeit zeigen und empfinden können? Die idealisierte Selbstverwirklichung erweist sich schon in weniger dramatischen Situationen als brüchig. Unser Alltag wäre unerträglich, wenn wir stets nur auf die Wahrung unserer Rechte pochen würden. Da ist der freundliche Wirt, der sein Restaurant etwas länger geöffnet lässt, weil wir noch spät Hunger bekommen haben und der uns das nicht spüren lässt, obwohl er eigentlich schon längst Feierabend hat. Oder die Kassiererin im Supermarkt, die geduldig lächelnd hinnimmt, wenn uns beim Bezahlen einfällt, dass wir die Butter vergessen haben und nochmal zum Kühlregal zurücklaufen. Es sind die kleinen Dinge mit großer Wirkung, die menschlichen Gesten jenseits von Soll und Haben, die unser Leben verschönern und erleichtern. Wer jedoch andauernd seine vermeintlichen Rechte durchsetzen will, kommt nicht ohne einen streitsüchtigen Grundton aus. Selbstverwirklichung ist etwas, das täglich neu erkämpft werden muss. Nie kann sie als endgültige Errungenschaft betrachtet werden. Merken Sie was? Richtig. Das erinnert an den Goldhamster im Laufrad. Er rennt und rennt und tritt auf der Stelle, während er sich einredet, große Strecken zu bewältigen. Selbstverwirklichung ist ein Konzept ohne die Garantie eines Ankommens. Der Hunger nach Selbstbestätigung wächst daher ständig. Ein verhängnisvoller Kreislauf beginnt, der falschen Ehrgeiz weckt. Wir haben sie deutlich vor Augen. Jene Frauen, die sich geradezu verbeißen in ihren Job, die alle Überstunden und jede Entbehrung in Kauf nehmen, um ein kleines bisschen mehr Selbstbestätigung zu bekommen als andere. Und alles nur deshalb, weil sie von dieser Droge abhängig geworden sind. Das Verrückte daran ist, mit Selbstverwirklichung hat das letztlich alles nichts mehr zu tun. Die Sucht nach mehr zerfrisst uns. Wir können dem Diktat der Selbstbestätigung nicht entkommen. Stattdessen opfern wir ihr immer größere Teile unseres Lebens, immer mehr Zeit, immer mehr Energie. Der Arbeitsplatz wird zum Lebensraum, die Kollegen werden zur Ersatzfamilie. Die Freizeit ist nur noch ein Zwischenspiel, bei dem Kraft allein für noch mehr Arbeitsenergie gesammelt wird. Am Ende erscheint jeder Verweis auf Selbstbestimmung nur noch wie Hohn.